Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Jens Kühnel. Ich bin Freiberufler, Systemadministrator, Consultant, Trainer, habe auch mal ein Buch geschrieben und habe mich so vor knapp 1,5 Jahren angefangen, ganz intensiv mit Logging zu beschäftigen. Und daraus ist dann meine Bachelorarbeit entstanden. Und daraus ist auch dann entsprechend genau dieser Vortrag entstanden. Ich will was über zentralisiertes, strukturiertes Logging erzählen. Bei meiner Bachelorarbeit stand da noch dran mit Open Source und Free Software Tools. Das glaube ich, kann ich hier weglassen. Das erwartet man sowieso hier. Mein Untertitel ist, oder wie kann ich 1000 Server überwachen? Ja, es können auch 5000 sein. So, wenn ihr mal 100.000 oder mehr, 10.000 oder mehr Server habt, dann sind die Lösungen, die ich hier vielleicht vorstelle, vielleicht dann doch etwas klein oder muss man besonders dran rumtricksen. Aber also wir haben jetzt bei meinem Hauptkunden zurzeit, bin ich bei der Deutschen Börse und da baue ich auch gerade so ein System auf und da haben wir also mehrere tausend Server, die wir im Moment jetzt schon mal testweise in so ein System reinlaufen lassen und es funktioniert ganz gut. Erstmal fangen wir mal so an. Wer benutzt denn zentralisiertes Logging hier? Also irgendwo so einen zentralen Log-Server oder sowas. Jawohl, okay. Wer verwendet denn strukturiertes Logging oder hat davon schon mal was gehört? Okay, gut. Der große Unterschied gegenüber Syslog, also Syslog, ich gehe mal von aus, haben sich ja fast alle gemeldet. Syslog ist ein relativ altes Protokoll. Wer im Vortrag vorher schon da war, der wurde es ganz schön gezeigt. Das ist das alte BSD Syslog-Format. Mit 5 Feldern. Die meisten Informationen stehen hinten in dem Freitextfeld drin und da kann man reinschreiben, was man möchte und kann danach dann anfangen, das Ganze schön wieder zu zerlegen und zu versuchen, da Informationen entsprechend rauszuholen. Ist aber ziemlich nervig und wenn man angefangen hat, so einen Analysator für so Syslog-Messages zu schreiben, ich benutze viel Red Hat und auf einem Red Hat-System gibt es das Logwatch und wenn man sich dann mal anschaut, was der dann alles so versucht, dazu grabben und zu machen, ist das ziemlich umfangreich und ziemlich kompliziert. Deswegen strukturiertes Logging. Bei strukturierten Logging sagt man, hey, der die Log-Daten generiert, der soll das Ganze doch gleich in einem schönen, sinnvollen Format bringen. Also vielleicht irgendwie so die einfachste Variante wäre Key-Value-Pairs. Ja, lässt sich relativ leicht machen. In den meisten Fällen, das ist das, was ich hier auch dann meistens vorstellen werde, ist das Ganze dann in JSON, einfach weil es halt leichter zu verarbeiten ist. Wer möchte, könnte das auch in XML machen, aber wer möchte das schon? Kann man machen, kann man aber auch lassen, genau. Zum Syslog gibt es daneben noch neben dem alten Format, der eine ganze Menge Einschränkungen hatte. Unter anderem gab es eine maximale Zeilenlänge von, jetzt muss ich überlegen, 1500, 1024, irgendwie sowas. Also es gab eine Beschränkung, wie groß sowas sein durfte. Und auch der Zeitstempel war jetzt nicht so wirklich hilfreich, weil eigentlich viel zu klein. Wir hatten also, der eine hat dann nochmal erst Monat, dann Tag geschrieben und der andere erst Tag, dann Monat. Von Jahreszahlen vierstellig rede ich gar nicht. Und da gibt es aber dann auch noch eine Erweiterung. Dazu komme ich aber dann gleich noch. Also es ist eben, wie gesagt, dieses alte Format zu dem neuen strukturierten Logging, wo dann eben die Informationen schon in einem schöneren Format drin sind. Und wie immer, wenn man so ein Log-Format hat, kommt oder überhaupt ein Format hat, dann kommt dann der XKCD dann zum Vorschein. Es ist jedes Mal so. Ja, wie gesagt, das BSD-Syslog ist so das, was die meisten Leute kennen. Leider auch nicht das neuere Format, den IETF-Standard. Selbst als zum Beispiel Leonard Pöttering das Journal, ein großes Dokument geschrieben hat, da kannte er auch eindeutig nur dieses BSD-Syslog und nicht das IETF-Syslog, weil die meisten Probleme, die da drin standen, waren schon längst behoben in dem neuen Standard. Aber ich habe jetzt auch gerade gelernt, bei Debian und auch bei Red Hat ist es leider immer noch so, was machen sie, die Standardeinstellung, hey, wir schalten erstmal wieder das BSD-Syslog an, weil das sind die alle gewohnt. Da müssen wir nur die eine Zeile austragen und dann wird er standardmäßig den IETF-Standard verwenden. der dann zum Beispiel so Sachen hat wie Sub-Second-Genauigkeit. Ja, also während einer Sekunde im Computer passiert verdammt viel. Und wenn man da dann halt sagt, so, naja, so, ich habe jetzt mal 50 Zeilen, die kamen alle zur selben Sekunde, aber es ist dann manchmal doch interessant, in welcher Reihenfolge sie kommen. Das steht also in diesem IETF mit drin. IETF hat auch noch eine ganze Menge weitere Vorteile. Zeitzone zum Beispiel. Also wer da mal einen Server nicht nur in einem Land hat, sondern in mehreren, der wird dann feststellen, dass es ganz ungeschickt ist, den SystemD oder die Log-Formate immer im aktuellen Zeitzone zu schreiben, weil wenn man die dann korreliert, stellt man auf einmal fest, tja, jetzt muss ich erstmal wieder umrechnen. Also deswegen, der kann dann auch entsprechend die Zeitzone mit eintragen. IETF hat auch schon den Ansatz für Struktur drin. Man kann in dem IETF-Log auch schon strukturierte Logdaten entsprechend mit eintragen. Hat sich aber leider nie durchgesetzt. Es gab dann eben auch so als neuen Standardisierungsvorschlag die CEE, kommt vom MITRE-Projekt, das sind die bekannt durch die CVE-Nummern. Wenn man ein Sicherheitsproblem gefunden hat, dann kriegt man diese CVE-Nummern. Das ist dieselbe Organisation, die hat dann auch gesagt, ja, wir müssen da unbedingt mal was machen, wir brauchen so einen einheitlichen Standard für Logs und haben das Projekt Lumberjack gestartet. Projekt Lumberjack wurde dann eben auch gesponsert. Interessant, R-Syslog und Syslog-NG, also die beiden großen Syslog-Implementationen, die man so in der Unix-Welt kennt, haben da zusammengearbeitet. Red Hat hat da zum Beispiel mitgearbeitet und eben diese MITRE und haben dann gesagt, wir wollen jetzt einen neuen Standard erzeugen. Das sah eigentlich auch alles recht gut aus, bis 2012, glaube ich, oder 2011. Da haben sie dann angefangen, oder da gab es dann Finanzierungsprobleme und danach ist das Ganze etwas eingeschlafen. CEE hat dann gesagt, also dieses CEE, das steht für Common Event Extensions und was die gemacht haben, die haben gesagt, nee, das Syslog, das lassen wir, das benutzen wir auch weiterhin als Transportprotokoll, denn die kannten das IETF und wir schicken hinten dran ein JSON-Format mit rein. Wir schreiben einfach vorne dran @CEE, dann wissen wir, das ist ein richtiges Format. Hinten dran kommt dann JSON und in dem JSON können wir dann unsere Values und so weiter, die wir haben möchten, entsprechend abspeichern. Die Idee ist eigentlich auch ganz gut. Leider, wie gesagt, hat sich es nicht durchgesetzt, obwohl der Support dafür sowohl in SysLogNG als auch in rsyslog entsprechend drin ist. Aber da hat man schon gesehen, es ist JSON, auch wenn das CEE JSON etwas seltsam war. Es gibt dann noch zwei weitere Formate, die sich eher durchgesetzt haben, weil sie wirklich auch verwendet werden. Das ist einmal das GELF-Format. GELF ist das Graylog 2 Extended Log-Format. Das ist auch ein JSON. Und wir haben dann noch den Logstash, der hat auch sein eigenes JSON-basiertes Log-Format. Und damit es ja noch lustiger wird, beide haben in dieser Zeit im letzten Jahr eine neue Version von den jeweiligen Log-Formaten rausgebracht. Also bei GELF sind wir jetzt bei 1.1 und bei Logstash sind wir jetzt bei 1.0. Es gibt jeweils noch die noch vorhergehende Fassung. Man kann also da jetzt auch nochmal, kann man das also nochmal zweimal hinschreiben und dann sieht man schon, wir haben jetzt schon seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Formate. Am Start, nee, 14 schaffen wir nicht ganz. Auch wenn es auf der Folie dran stand, aber wir schaffen nicht ganz 14. Trotzdem hat sich aber dann Leonard Pöttering dann noch überlegt, ja, das ist natürlich eine tolle Idee, wir brauchen auch nochmal unser eigenes Logformat und hat für SystemD Journal ein neues Logformat gemacht. Insgesamt ist es noch ganz nett, weil wenigstens das Logformat lässt sich relativ leicht sowohl in GELF als auch in Logstash übertragen. Ich sag mal, alles, was strukturiertes Logging angeht, ist immer irgendwie JSON. Und von einem JSON ins andere JSON zu transportieren, ist nicht so schwierig. Die Feinheiten sind natürlich dann noch was anderes. Klar, da muss man gerade so mit, ist es jetzt ein String oder was ist da jetzt, steht da jetzt jeweils drin. Das macht es dann teilweise etwas komplizierter, aber grundsätzlich ist das Ganze relativ leicht zu konvertieren. Ja, das sind die verschiedenen Formate. Und da sieht man schon, irgendwie würde man das gerne ja mal zusammenbringen und in ein einheitliches Format bringen. Der Versuch, das zu machen, war eben dieses Lumberjack und das ist leider etwas gestorben. Wie kriege ich das Ganze jetzt natürlich los? Das Ganze sieht am Ende dann so verschiedene Möglichkeiten, wie man so wie ein Syslog so entsprechend zu einer zentralen Stelle kommt. Wir haben natürlich in den meisten Fällen haben wir irgendwo unser Programm, das eben entsprechend unser Log-Source ist, wo unsere Daten entsprechend rauskommen. Das Ganze geht an den Syslog. Ja, das ist eigentlich so der häufigste Weg, wenn man so guckt. Klar, es gibt natürlich viele Programme, die das nicht an Syslog schicken, aber ganze Menge schickt es an Syslog. Und da ist dann halt die Frage, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, der Syslog, der macht eine Transformierung, der nimmt also, ich sag mal, dieses unstrukturierte Syslog und versucht dann schön das Ganze entsprechend zu konvertieren und in einem strukturierten Format. Und dann welches ist dann eigentlich erstmal egal, Hauptsache es ist erstmal strukturiert, das ist die Hauptaufgabe oder die Hauptarbeit, das Ganze sauber. Also das hier ist eigentlich so das, was wirklich viel Handarbeit bedeutet, weil man jedes Log, jede einzelne Logzeile jedes Mal anschauen muss, gucken, wie sieht es aus, wie muss ich es verarbeiten. Hat den Vorteil, ist natürlich schön verteilt, jeder macht seine eigene Konvertierung, hat nur einen Nachteil, wenn man natürlich auf dem System Performance braucht und da wirklich an jedem Millisekunde rundschraubt, was bei uns eben der Fall ist, da machen wir es natürlich nicht auf jeder Maschine, sondern da haben wir gesagt, wir schicken es erstmal das Syslog einfach mal an eine Stelle und der macht dann die gesamte Konvertierung in das entsprechende jeweilige Format. Das Ganze wäre ja so schön, wenn alle Syslog verwenden würden, tun sie aber nicht. Es gibt eine ganze Menge Programme, die das Ganze nicht direkt in Syslog schicken können, sondern entsprechend an eine Datei schicken. Ja, natürlich schreiben die erstmal eine Datei und da muss ich es dann erstmal wieder rauswühlen. Auch das ist, können zwar die verschiedensten Programme das machen, aber das Problem ist natürlich, das Programm muss dann auch merken, bis wohin habe ich schon gelesen, was muss ich jetzt dann neu verarbeiten und so weiter. Da gibt es eine ganze Kollektion davon, ich habe sie Collection oder Shipper genannt, die eben entsprechend diese Dateien nehmen, einfach nur nehmen und dann weiterschicken, um das Ganze eben dann an zentralen Transformationen oder Normalisierung zu schicken. Es gibt auch ein paar Programme, die können das direkt schicken. Die kann man also direkt sagen, hey, hier hast du Port, schickst dahin, so typischer Fall zum Beispiel Tomcat, dem kann man dann mit dem Log4j auch gleich sagen, hier hast du eine Quelle, schickst gleich da zur Quelle ABC hin. Und es gibt, und das ist eigentlich da, wo wir eigentlich hoffentlich alle hinwollen, wir können diese strukturierten Log-Daten einfach schon an der Quelle generieren. Wir können unserem Tomcat gleich sagen, hey, bitte schreib da nicht irgendwelche Log-Files, sondern konvertier es gleich. In dem Fall zum Beispiel bei Tomcat weiß ich es, gibt es fertige Konvertierer für Guelph. Der nimmt dann das Format, nimmt es in Guelph und schickt es in Guelph an die Quelle und verarbeitet es da. Dann brauche ich also nicht erst irgendwie das Ganze erstmal zusammenschreiben, irgendwie in eine Log-Datei und danach versuchen, die Daten rauszupoolen. Sehr schön zum Beispiel kann man das auch mit dem Apache machen. Dem sagt man einfach, hey, statt dem Combine-Format generiert man sich sein eigenes Format, in dem JSON drin steht. Und dann kann man sagen, hier ist das Format und dann schicke ich es dann direkt. Okay, in dem Fall müsste ich dann so eine Mischung aus den beiden machen. Ich müsste dann die strukturierten Daten irgendwie noch dann auch dorthin kriegen, um es dann da entsprechend zu verarbeiten. Hat aber natürlich den großen Vorteil, und das ist das, wo wir alle hinwollen, ist dann die Daten eben schon strukturiert zu bekommen. Wenn man die Daten strukturiert bekommt, kann man sie eben leichter verarbeiten, muss nicht groß erst noch das Ganze zerteilen. Das Ganze geht dann in die Analyse. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt, wo man dann entsprechend eben gucken kann, hey, ich habe auf einmal 30 Mal mehr Anfragen als gestern. Was ist da los? Ist es mir vielleicht bekannt? Oder auf einmal hat die Applikation generiert mehr LDAP-Anfragen. Vielleicht gibt es auch einen Angreifer, der sich auf einmal 50.000 Anfrageversuche per SSH macht. Solche Sachen kann man dann hier wunderschön entsprechend analysieren. Das Ganze will man natürlich normalerweise auch noch irgendwo abspeichern. Wer das Pech hat, irgendwie Bank oder was Ähnlichem zu arbeiten, das Ganze dann bitte auch noch revisionssicher. Da werde ich allerdings hier nicht drauf eingehen, weil das ist so ein ganz spezielles Thema, Revisionssicherheit. Die Tools, die ich hier mache, sind alle nicht revisionssicher, weil das einfach... Dann wird es eklig. Das Ganze natürlich auch noch irgendwie ein Output. An den Output muss dann entsprechend das Ganze verarbeitet werden und das möchte ich irgendwie auch noch leicht abfragen können und das Ganze leichter zu sehen und auch die Daten zu bekommen. Was ich jetzt hier noch entsprechend grün gemalt habe, ist noch das Transport. Das ist auch noch eine wichtige Geschichte. Wie kriege ich die Daten von A nach B? Da gibt es ein paar ganz einfache und ein paar bekannte Transportmechanismen. Eines davon ist Syslog, der eben sein eigenes Transportprotokoll mitbringt. Ja, das gibt es einmal in UDP, aber ich glaube, die meisten werden dann doch lieber TCP verwenden, denn man will ja natürlich auch, dass seine Daten auch sicher ankommen. Wer richtig sicher sein möchte, dass die Daten ankommen, gibt es noch eine Erweiterung, die es in RSyslog gibt, nennt sich RELP. Das ist so eine Transaktionsgeschichte, damit ich auch sicher sein kann, dass die Daten, die ich weggeschickt habe, auch wirklich bei der Gegenstelle angekommen sind. Denn ansonsten kann es ja passieren, ich schicke die Daten weg und hinten dran ist die Maschine, fällt auf einmal weg und ich weiß nicht, wie viel von meinem Puffer hatte ich jetzt geschickt, wie viel kam an und wie viel kam noch nicht an. Also wenn man es wirklich sicher haben möchte, kann man das eigentlich damit ganz gut hinbekommen. Ein paar weitere Transportgeschichten sind Redis, AMQ Coupé und ZeroMQ. Die verwenden alle einen ähnlichen Mechanismus. Es geht dabei, dass man eben sagt, okay, ich schicke die Daten in eine Queue und aus der Queue können sie entsprechend rausgeholt werden. Bei AMQP, so der bekannteste AMQP ist wahrscheinlich der Rabbit oder das ActiveMQ. Es gibt eine ganze Menge anderen AMQP-Implementationen. Das ist so ein Standard wie HTTP, das ist also ein Standard. Es gibt verschiedene Server, die man verwenden kann, so wie man beim HTTP eben auch Apache oder Nginx oder ähnliches nehmen kann. ZeroMQ ist noch so ein Spezialfall, weil sowohl Redis als auch bei AMQP braucht man dann immer einen speziellen Server, der sich dann darum kümmert. ZeroMQ ist nur eine Bibliothek und der macht dann das gesamte Handling eben intern, ohne dass ich einen dedizierten Server oder mehrere Server brauche, die sich um das ganze Message Handling kümmern. Das wird dann intern über die Library gemacht und nicht eben entsprechend über einen zentralen Server. Die Logstash-Entwickler, Logstash werde ich gleich noch mehr dazu sagen, die Logstash-Entwickler haben ein eigenes Format gemacht, das nennt sich Lumberjack. Und zwar einfach, weil das Problem auch diese Sachen hier, fast alle zwar, entweder sind sie reliable, also dass ich garantiert auch eine Zustellung habe, oder sie sind sicher und verschlüsselt. Beides gleichzeitig ist bei den meisten hier nicht so gegeben oder es ist sehr kompliziert, das einzurichten. Und deswegen haben die gesagt, wir bauen unser eigenes Mechanismus dafür und die nennen das Protokoll Lumberjack. Früher hieß auch das Programm Lumberjack. Aber mal gucken, wem fällt was auf mit Lumberjack, mit dem Namen? Den hatten wir schon mal, genau. Mit einem Grund, warum sie gesagt haben, nee, das benennen wir jetzt mal um. Der nennt sich inzwischen seit Logstash Shipper, weil es eben auch so aus dem Logstash-Projekt kommt und um eben diese Namenskollision dann eben zu umgehen. Wenn es dann zum Storage hingeht, also wenn ich die Daten auch irgendwann speichern möchte, stehen zwar hier vorne drei Sachen drin, aber also die unterste, fangen wir mal unten an, die MongoDB wurde mal ganz früher von Greylock verwendet, wird heute zwar immer noch bei Greylock, ist da, brauche ich auch, aber da liegen nicht die eigentlichen Log-Messages drin, sondern nur so Anmeldedaten und ein paar Performance-Daten und so weiter. Es gibt dann natürlich noch MySQL, klar, logisch, Datenbank. Wir wollen irgendwelche Daten speichern, denkt man vielleicht auch immer erstmal Datenbank. Das Problem ist nur, Normalisierung von Log-Messages. Ich weiß nicht genau, was kommt. Ich kann es nicht sagen. Da kommt mal, das eine sieht mal so aus, das andere sieht mal so aus, das dritte sieht so aus. Bis jetzt alle Versuche, die ich gesehen habe, das wirklich sauber zu implementieren und da sauber eine Normalisierung damit hinzukriegen, sind bis jetzt immer gescheitert, jedenfalls was ich so gesehen habe. Man kann es natürlich machen, so Priorität, Datum, Uhrzeit und dann den Rest. Klar, das geht immer. Auf der Art arbeiten auch einige. Das eine Projekt, was ich gleich zeigen werde, arbeitet so. Die haben dann noch einen Sphinx-Search-Server hinten dran auf MySQL-Basis. Aber die meisten Sachen, die man sich so anschaut, basieren alle auf Elasticsearch. Elasticsearch ist ein sehr nettes Tool, um eben gerade genau auf solche Daten, also unstrukturierte, viele Daten sauber zu verarbeiten und dann auch schön zu suchen, zu indexieren und so weiter. Das Elasticsearch hat auch noch einen großen Vorteil. Es ist gleich, die Daten werden in Shards abgespeichert, also es gibt nicht eine Datenbank, sondern die werden gleich verteilt und kann dann auch über mehrere Server verteilt werden, damit ich also auch gerade bei sehr großen Datenmengen, wenn man also mehrere Gigabyte, teilweise Terabyte an Daten hat, um die entsprechend zu durchsuchen, das möchte ich nicht auf einer Maschine machen, dann kann man das Ganze verteilen das ist dafür ist also diese Elasticsearch sehr schön. Lässt sich auch relativ leicht einrichten, wenn man mal so andere Clusterlösungen oder ähnliches hat, das brauchen wir hier nicht, man richtet einfach die einfachste Fall. Hat einige andere Nachteile, aber der einfachste Fall ist, starte 5 Rechner, die sehen sich und verteilen automatisch die Arbeit. Das möchten wir vielleicht nicht, weil wenn irgendjetzt ein böser 6er-Server hochkommt und der auch sofort die Arbeit mit übernimmt, dann ist das natürlich gefährlich, aber von der Installation und das erste Funktionieren geht also wirklich sehr einfach. Bei den Shipper haben wir eine ganze Menge und da werden wahrscheinlich auch einige Tools kommen, die schon bekannt sind. Das erste ist SysLogNG und natürlich, wenn dann SysLogNG kommt, dann muss natürlich auch gleich RSyslog hinterherkommen. Das sind ja so die zwei großen SysLog-Server, die es gibt. Da habe ich noch eine Frage, wer ist denn RSyslog-User? Okay, ja, auch alle Fedora-User, also Debian hieß es gerade, und auch alle Fedora-User, aber man kann es ja wechseln. Es ist ja nicht so, dass wir festgelegt sind. Ich meine, dafür machen wir ja freie Software. Und wer macht SysLogNG? Okay, also deutlich die erste SysLog-User diesmal in der Überzahl. Okay. Es gibt noch eine ganze weitere. Fludent und NXLog sind zwei sehr umfangreiche Log-Shipper, die also von verschiedensten Formaten zu den verschiedensten Formaten auch dann konvertieren können. Logstash werden wir später nochmal kommen. Logstash ist so das Schweizer Taschenmesser des Loggings. Wenn man sich dann, ich werde die Folie nachher noch dann natürlich online stellen, wenn man durchgeht. Ich habe fast auf jeder Seite, wo die verschiedenen Tools auftauchen, steht also, Logstash wird auf allen möglichen auftauchen, weil der sehr viel machen kann. Das Projekt Lumberjack, was jetzt eben Logstash Forwarder heißt, hat eben dann sogar gleich, ist gleich zweimal entsprechend da. Ja, bei der Analyse und bei der Normalisierung, da gibt es nichts, gerade was die Normalisierung angeht, also die Konvertierung von langen Textfeldern einfach aus dem Syslog in das entsprechende strukturierte Format, gibt es einmal SysLogNG und einmal rSyslog, die können beide auch diese Normalisierung durchführen. Und da muss man sagen, da kommt dann SysLogNG, hat einen echt großen Vorteil, die haben eine wahnsinnig umfangreiche Normalisierungsdatenbank. Da stehen also wahnsinnig viele Vorlagen drin, in denen drin steht, hey, das sind die Arten von Log-Messages, die es gibt, und die konvertiere ich dann. SysLogNG hat meiner Meinung nach so einen anderen Nachteil, es ist ein Open-Core-Produkt, also es bedeutet, es gibt eine ganze Menge Funktionalitäten, die kriegt man nur, wenn man Geld bezahlt. Die problematischste von meiner Seite ist, dass der SysLogNG es nicht reliable, also nicht garantiert zustellen kann. Er macht das natürlich über TCP, aber er kann eben dieses, was rSyslog mit RELP macht, gibt es auch für SysLogNG, dafür muss man aber dann die kommerzielle Version von SysLogNG kaufen. Es ist Geschmackssache. rSyslog hat auch so ein Normalisierungstool mit drin, das Ganze sogar gleich als externe Bibliothek gemacht, dass man es also auch selber leicht selber benutzen kann in anderen Programmen. Problem ist, da gibt es kaum Regeln dafür und das ist immer halt die Hauptarbeit, so erstmal dieses Regelwerk zu erzeugen. Logstash hat auch seine Normalisierungstool mit drin, nennt sich Grokdot. Da gibt es auch schon ein paar so Beispiele, aber auch keine vollständige Datenbank, wo man wirklich sagen kann, hey, das sieht sehr schön aus. Octopussy, das Tool hatten wir bis jetzt noch nicht. Octopussy ist meiner Meinung nach ein ganz tolles Tool vom Ansatz her, hat aber einige Probleme, was dann in die Implementierung angeht. Die haben nämlich ein sehr schönes Tool, mit dem man zusammenklicken kann. Das ist mein Flock-Message, der versucht erstmal zu erraten, wie denn das Format aussehen könnte und kann dann sagen, da bist du falsch, speichern, und dann habe ich so eine Konvertierungsregel entsprechend erzeugt. Hier fehlt noch was, stelle ich gerade fest. Die neue Version von Greylock 2 kann das auch. Die haben auch inzwischen Zeit eine grafische Möglichkeit, diese Konvertierung entsprechend zu machen. Ist aber jetzt erst in der relativ neuen Fassung drin. Ich weiß nicht, die 2020 ist vor zwei Wochen, ich weiß es nicht. Also ist noch nicht so sehr lange her, kann auch ein Monat her sein. Ist also erst relativ neu rausgekommen, fehlt hier noch, werde ich noch nachtragen, bevor ich die Sachen auf die Webseite packe. NXLog hat auch eine Normalisierungsgeschichte drin, dabei leider auch keinerlei oder kaum Regeln drin, bringt mir also auch nicht wirklich weiter und ich müsste dann alles selber noch bauen. Ja, zum Output, und ich meine jetzt hier Output ist, was wir also entsprechend sehen, welche Möglichkeiten kann man sich dann eben kann man verwenden, um die Log-Seiten oder die Log-Messages sich anzuschauen. Das ist meiner Meinung nach somit das umfangreichste und coolste Tool ist Kibana 3. Es gab früher ein Kibana 2, basierte auf Ruby. Wer Ruby mag, der wird sagen, ja klar, logisch, das muss ich halt meine ganzen Gems installieren, dann läuft es. Ich fand es ein bisschen etwas schwierig, da erstmal, ich weiß gar nicht, wie viel Gems man aus dem Internet laden muss. Das klingt alles toll, nur wenn man halt einen Webserver hat, der nicht ans Netz darf und keine Möglichkeit hat, ans Netz zu bekommen und man alle Transporte erst wirklich sich quasi bestätigen lassen muss, ist das echt doof, ein Ruby-Gem-Install zu machen, weil jedes Mal vergisst man was und dann darfst du wieder eine Bestätigung schreiben und hey, ich bräuchte dieses Paket, das müsste ich jetzt dann doch nochmal nachtragen. Das ist ziemlich doof. Kibana 3 im Gegensatz, sehr schön, weil komplett in JavaScript geschrieben. der redet direkt mit einem Elasticsearch, kommt auch von denselben Entwicklern, also die Kibana-Entwickler, die Logstash-Entwickler und die Elasticsearch-Entwickler, die arbeiten zusammen, sonst halt alle bei den Elastic, unter dem Dach der Elasticsearch-Firma. Ein sehr schönes Tool, zum Beispiel, was man machen kann, wenn man ein Feld hat, wo die IP-Adresse drin steht, oder noch besser, wenn man aus der IP-Adresse über eine Geolocation, was der Logstash kann, aus der IP-Adresse eine Geolocation bekommt, kann man sich eine Weltkarte und dann kann man genau sehen, von wo meine Angriffe gerade kommen und wer gerade bei mir SSH-Versuche macht. Und das in Echtzeit kann man schön mitschauen, da blinkt gerade mal wieder ein Land, da kam gerade ein Angriff her. Oder da ändert sich nach und nach die Farbe, weil sich die, je nachdem wie oft ein Angriff kommt, ändert sich die Farbe. Also es ist ein richtig schöner Output, den man da generieren kann. Greylock 2, auch wie gesagt gerade in einer relativ neuen Fassung gekommen. Wer im Vortrag vorhin dran da war, der wird es schon gesehen haben. Auch eine recht schöne Geschichte. Hat allerdings, ist basiert auf JRuby, ist also eine Java-VM. Ist jetzt nicht jedermanns Sache. Allerdings mit Elasticsearch hat man sowieso schon Java. Also irgendwie in dieser ganzen Log-Analyse-Geschichte, in den meisten Fällen, was man so sieht, ist also sehr viel JVMs. Ob es jetzt in JRuby oder direkt in Java geschrieben ist, sei dahingestellt. Else ist noch ein Tool, was ich dann auch noch gleich genauer vorstelle. Die haben auch ein eigenes Output, sehr gewöhnungsbedürftig. Benutzt sehr viel Google-Zeug, also sehr viel Google-Plugins und so weiter. Funktioniert nicht, wenn man keine Internetverbindung hat, weil er von irgendwelchen Google-Seiten Sachen inkludet. Das ist... ja, ich sehe schon einige Stirne runzeln. Ist nicht so schön, aber ich habe mir auch gedacht, so muss man jetzt nicht. Aber ja. Elsa benutzt übrigens auch eine MySQL-Datenbank und kein Elasticsearch. Das ist so die eine Ausnahme. Octopussy, auch das wurde vorhin im Vortrag vorher schon mal angesprochen. Octopussy hat auch eine sehr schöne Webseite. Werde ich aber gleich noch was dazu erzählen. Ups, und da ist was falsch gelaufen. Egal. Also fangen wir mit Else an. Wie gesagt, dieses Else steht für Enterprise Log Search and Analysis. Wahnsinnig auf Speed getrimmt. So auf Speed getrimmt, dass man zum Beispiel sagt, der nimmt erstmal die Daten an, legt sich erstmal zwischen und analysieren kann ich es dann später. Hat den Vorteil, wenn man eben mal so einen typischen Burst hat von Log Messages, das stört ihn nicht, der legt die einfach mal ab und dann kann er die nach und nach abarbeiten. Dass die hier drin steht, ist eigentlich nicht so ganz richtig. Eigentlich könnte ich den auch rausschmeißen, weil Struktur ist da nicht so. Also das ist wirklich, die sagen, ach, wir haben unsere Log-Message und danach versuchen wir das Ganze mit einer Google-ähnlichen Abfrage entsprechend zu analysieren. Wurde aber gerade weil es nach gesucht hat, wurde es sehr häufig empfohlen, so nimm das, das ist ein ganz tolles Tool. Ich war also gerade, weil es eben Google braucht, nicht so sehr davon überzeugt. Greylock 2 arbeitet darauf hin, dass man sagt, wir wollen eigentlich alles in der Struktur haben, haben eben auch ihr eigenes Format mit dem Gelf 2. Und bis dahin muss natürlich auch laufen, haben deswegen eben diese Extractors, mit denen man die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich habe noch diese Messages und da versuche ich jetzt nach und nach also eben so ein Regelwerk zu erzeugen, zu sagen, okay, wie konvertiere ich das von einem unstrukturierten in strukturiertes Logfile. Bis dahin muss aber auch laufen. Und diese Konvertierung hat nur einen Nachteil. Es gibt keine. Also es ist vorhanden, aber es gibt keine Vorlagen. Also man muss sie alle selber schreiben. Da gibt es andere Möglichkeiten, die das schön haben, weil sie schon viel vorbereitet haben. Leider aber keine von den Möglichkeiten, die das schon automatisch auch, ich sag mal, in großen Kontext mitbringen. Logstash ist ein Schweizer Taschenmesser. Ich habe das letzte Mal geguckt, er hatte um die 80 Plugins. Oder waren es noch mehr? Also es ist wahnsinnig viel, was der an Eingaben und Ausgaben, also es gibt kaum was er nicht irgendwie verarbeiten kann, ist auch in JRuby, so wie Greylock 2 in JRuby geschrieben, kann man auch relativ leicht erweitern. Also ich bin eigentlich Python-Fan und habe mich da dann mal an Ruby versucht und habe also jetzt auch schon die ersten kleinen Plugins geschrieben und es geht also recht leicht. Logstash selber hat dann auch zum Beispiel den Vorteil, kann das Ganze gleich an stat.d schicken, um dann eben daraus wieder seine Graphen generieren zu lassen. Octopussy versucht eben auch alles in Struktur zu bringen, hat eine coole Möglichkeit, eben diese Konvertierung vorzunehmen, hat nur ein Problem, er findet, dass Logdateien cool sind. Und zwar, Octopussy funktioniert so, er legt dann ein Verzeichnis an für jede Maschine 1, darin gibt es dann für jedes Jahr ein Verzeichnis und für jeden Monat und für jeden Tag und für jeden Tag legt er pro Minute eine Datei an. Ja, das erste Mal seit Jahren, dass mir mal wieder die iNotes ausgegangen sind. Ja, also das war für mich auch mal wieder was Neues, weil hey, ja, ich monitore alles, aber auf iNotes, ich habe festgestellt, das fehlt. Jetzt nicht mehr, ich habe es jetzt eingebaut, aber es war halt, was man aber echt beim Octopussy, ich habe leider hier keinen, ich kann es leider nicht zeigen, weil mein Laptop kriege ich nicht an den Beamer hier dran. Sonst hätte ich das Ganze nochmal alles live gezeigt. Ich habe zu Hause eine Testumgebung, wo das alles läuft. Es ist wirklich schön, weil du wirklich dir sagst, oh, das sind die Anzahl von Log-Messages, die ich noch nicht kenne. Wähle davon einen aus. Guck nach, dass du den Regex bzw. dieses Analyse-Tool fertig hast. Sagst, okay, und dann gehst du das durch. Und wenn du es ein paar Mal gemacht hast, irgendwann hast du keinen unbekannten Log-Message mehr. Und kannst sicher sein, dass alles, was jetzt noch kommt und er nicht konvertieren kann, dass du es selber machen kannst. Dass die Log-Message, die er da analysiert, manchmal nicht richtig analysiert werden, weil, naja, das Regelwerk auch alt ist und die Formate sich geändert haben, ist eine andere Geschichte. Aber also von der Oberfläche her ist es eigentlich ziemlich cool, aber wird halt von diesem Log-Dateien etwas zunichte gemacht. Fludent und NXLog machen eigentlich fast dasselbe. Der Unterschied ist auch wieder, NXLog ist auch hier so eine Open-Core-Geschichte, da gibt es dann auch Funktionalitäten, die man kaufen muss, alles andere ist frei. Ist auch eine, ich glaube, eine ungarische Firma, ich habe dann auch mal versucht, die haben eine E-Mail-Adresse und sonst keinerlei Kontaktinformationen auf der Webseite, fand ich auch etwas seltsam. Fluden kommt eigentlich aus der Ecke von Hadoop, die machen eher so, da geht es auch eher Richtung Hadoop-Geschichten, kann aber eben das Ganze zum Beispiel auch in den Elasticsearch Server reinschreiben. Ja, SysLogNG sagt auch so, wir machen alles. Der kann eben auch, wie gesagt, hat eine große Datenbank für diese Konvertierung mit drin, kann das auch konvertieren. Aber wenn du deine Logdateien sicher brauchst, und also wirklich sicher brauchst, nicht nur einfach TCP wird es schon richten, sondern sicher sein musst, dass wenn ich die weggeschickt habe, dann kommen die auch an und werden verarbeitet, dann wollen sie eben Geld für sehen. Ich habe nicht mehr genau geguckt. Das kann ich dir nicht. Ja, es darf auch. Also ich habe auch nichts gegen. Darf auch Geld kosten. Also bei AirSourceFlock zum Beispiel machen es auch so. Die haben auch Sachen, die kannst du. Den Windows-Client musst du kaufen. Das habe ich auch überhaupt keine Probleme zu. Ich kann dir aber nicht sagen, wie viel es genau ist, weil das war nicht. Ich habe damals nur geguckt. Kostet Geld, war für mich erledigt, weil ich habe gesagt, nur alles, was frei und offen ist. AirSysLog eben kann auch das, was AirSysLog zum Beispiel auch machen kann, ist Caching, dass ich also sagen kann, hey, wenn der SysLog-Server nicht da ist, dann behalte es erstmal bei dir und wenn er wieder da ist, dann schickst du die Sachen zu. Gerade so für Failover-Szenarios ist das ganz hilfreich. Ja, das waren so die verschiedenen Tools daraus, auf meiner Webseite ithure.de könnt ihr euch auch mein Bachelor-Thesis entsprechend downloaden. Die wird auch demnächst nochmal überarbeitet. Die ist schon wieder, die ist vom Oktober, die ist total veraltet, da fehlen schon ganz viele Sachen wieder, unter anderem das neue Greylock ist rausgekommen, Logstash ist inzwischen halt auch neuer geworden und da bin ich also gerade noch am Updaten, das wird demnächst dann noch kommen. Jetzt sagt man natürlich, boah, so viele Möglichkeiten. Und jetzt möchte ich mal das vorstellen, was ich eben so nach und nach auch bei uns entsprechend entwickelt habe. Das ist also so, wie das Ganze entsprechend aussieht. Wir haben hier oben unsere verschiedenen Programme, die irgendwie die Daten dann mal hinbringen. Das kann zum Beispiel sein der normale Syslog. Über JBoss, wir haben eine ganze Menge JBoss-Server und einen Tomcat-Server. Die kriegen wir auch dadurch, dass wir das Ganze eben da über der Logstash hat so viele Import-Formate, da nehmen wir eines davon. In dem Fall wird es wahrscheinlich Gelf werden, also eigentlich da drüben. Und der Gelf nimmt die dann und schickt die dann entsprechend weiter. Und zwar bei uns an einen zentralen Logstash-Server, der das Ganze sowohl an einen Graphite überträgt, als auch an einen Nagios, der also dann eben entsprechend, wenn er was feststellt, mir daraus ein Nagios-Announcement machen kann, aber das Ganze auch an Graphite schicken kann. Und da gibt es dann hier, ich habe jetzt noch hingeschrieben, den Etsy-Stack. Etsy hat ein ziemlich cooles Analyse-Tool geschrieben, mit dem man dann eben so, der sich die Daten von den letzten Monaten anschauen kann und dann feststellt, oh Moment mal, auf einmal haben wir da eine Änderung. Und dich dann warnen kann, wenn es dann auf einmal einen Ausschlag gibt, der vorher nicht da war. Der ist sogar so intelligent, dass er dir sagt, hey, montags kommt immer dieser Ausschlag, das weiß ich schon, da läuft, was weiß ich, zum Beispiel irgendein Angriffstool von unserer Sicherheitsfirma und dann weiß ich schon, das ist immer da und dann passt das. Der Logstash zurzeit noch, ach ja, alles, was übrigens hier in grün und hinterlegt ist, dass das, was noch zu machen ist. Also unter anderem, woran ich gerade sitze, Logstash kann zurzeit zwar Guelph, aber nur in UDP. Ich bin jetzt gerade dabei, Guelph TCP zu schreiben, aber ich muss mich erstmal an Ruby gewöhnen, aber das wird noch kommen. Zurzeit ist es so, dass der Logstash die Daten an den Greylog-Server via Guelph UDP schickt. Das ist natürlich nicht schön. Das muss sich noch ändern und das Ganze soll dann ganz normal so laufen, dass es entweder hier über Kafka läuft oder über einem Coupé, das ist aber noch nicht ganz klar. Zurzeit fehlt dem neuen Greylog-Server der AMCoupé, das AMCoupé-Interface. Die benutzen jetzt auf einmal Kafka. In der vorhergehenden Fassung haben sie noch AMCoupé verwendet. Jetzt habe ich endlich AMCoupé am Laufen gehabt, jetzt kommt die neue Fassung, die macht Kafka. Jetzt muss ich mir nochmal Kafka anschauen. Naja. Aber es hieß auch so, dass die also demnächst das AMCoupé-Interface wieder einbauen wollen. Das ist einfach nur, man muss halt mal gucken, man will eine neue Version rausbringen, da kann man nicht gleich alles einbauen. Das Ganze geht dann an den Greylog-Server. Und jetzt wird man natürlich sagen, ja, ich habe doch schon Logstash, was brauche ich denn nochmal extra? Das Problem bei der ganzen Sache ist, dieses Kibana hat ja, es ist ganz toll, sieht auch ganz toll aus, spricht aber direkt mit meinem Elasticsearch-Server. Das ist eine JavaScript-Applikation, die direkt JSON mit dem Elasticsearch-Server spricht. Und das Problem ist, der mit Elasticsearch mit dem reden kann, der kann dann auch sagen, ja, drop mal bitte meinen Index, also meine Datenbank. Das bedeutet, ich kann also der abfragen kann, kann auch die Datenbank fallen lassen. Und wenn es jemand sagt, so, das muss man doch ausschalten können, ja, das habe ich die Elasticsearch-Leute auf der FOSDEM in Brüssel auch gefragt, die meinen so, ja, wir wollen noch Sicherheit einbauen, ist aber noch nicht da. Deswegen ist bei uns, also wir hatten auch erst gesagt, ich stand eigentlich schon davor, habe gesagt, hey, wir machen Logstash mit Kibana, sieht toll aus, genau das, was wir brauchen. Aber das war einfach K.O.-Kriterium und deswegen haben wir gesagt, hey, wir nehmen jetzt also einen Greylog-Server. Da ist es also entsprechend nicht der Fall. Der hat seinen eigenen Webserver und die Entwickler, bei uns ist das so vor allem die Entwickler, also wir haben halt einen großen Serverpark und da im Moment erstmal nur für die Entwickler, also in der Entwicklungsumgebung. Und da ist halt so, ja, die sagen natürlich auch, ja, ich muss aber auf die Logdateien zugreifen. Ja, jetzt können wir denen aber natürlich nicht Zugriff auf die Logdateien, da stehen ja IP-Adressen drin und Benutzername. Und so, jetzt könnt ihr ja gucken, wann der Kollege, wie viel und wie lange der gearbeitet hat. Das geht ja nicht, also muss man das erstmal, solche Geschichten muss man dann natürlich noch beachten. Und deswegen ist das Ganze also so geplant, dass die Entwickler eben entsprechend dann nicht alles sehen, aber eben sagen, hey, alles, was zum Beispiel vom Tomcat, von diesen Maschinen kommt, das dürft ihr euch anschauen. Das ist also der Greylog. Der Greylog schreibt natürlich in der Elasticsearch-Datenbank rein. An die Elasticsearch ist eben auch bei uns ein kleiner Apache. Das kann man jetzt, glaube ich, nur schlecht lesen, aber es ist ein Apache, der einfach HTTPS nur macht mit einer LDAP-Authentifizierung. Und darüber kann man dann auch entsprechend Kibana aufrufen und über diese Verbindung kann man dann auch den Elasticsearch ansprechen und kann dann also für die Systemadministratoren, hey, die haben eh Root auf der Kiste, die könnten den Index einfach löschen mit RM. Die dürfen also dann entsprechend auch eben auf dieses Elasticsearch mit Kibana zugreifen. Allen anderen können wir es einfach nicht erlauben. Es geht einfach nicht. Wir brauchen natürlich auch noch eine MongoDB und ja, RabbitMQ, Kafka, das ist jetzt immer noch die Frage, was jetzt genau wird. Das hängt einfach mit dem da oben. Also das ist eigentlich dasselbe. Jetzt habe ich hier schon Elasticsearch, sieht man schon, hier sind drei, weil das Ganze, was ich jetzt hier mal aufgezeichnet habe, ist im Rechenzentrum 1. Wer jetzt natürlich sagt, so, wir brauchen natürlich Ausfallsicherheit und das ist bei uns halt immer gegeben, egal was wir machen, wenn man nur einmal Hardware kaufen kann, warum kann man nicht gleich zweimal Hardware kaufen? Und deswegen ist es bei uns also auch so, wir haben in jedem Rechenzentrum drei Maschinen, die sind identisch aufgebaut und die haben alle dann entsprechend einen Elasticsearch-Server drauflaufen. Und der Elasticsearch-Server, der verteilt auch automatisch die Aufgaben. Was man dem jetzt nur noch sagen muss, ist, hey bitte, wir hätten gerne alle Daten zweimal und der Rest wird einfach verteilt. Das bedeutet, es gibt dann sogenannte Shards, ich weiß nicht, wer sich schon damit beschäftigt hat, das sind einfach quasi, man teilt die Daten durch fünf, so, machen wir mal fünf von solchen Shards und die gucken wir jetzt mal, dass wir die verteilen. Und naja, dann kriegt der Erste kriegt halt 1 und 2 und der Zweite kriegt 3 und 4 und der Dritte kriegt nur 5. Und dann haben wir die schon mal schön verteilt. Wenn wir so eine Anfrage haben, guckt jeder auf seinem Chart nach. Hey, ich habe die Daten gefunden, leitet sie zusammen und kann damit entsprechend sehr schön und sehr schnell die Sachen verarbeiten. Ja, jetzt ist natürlich so, wir wollen das Ganze natürlich sicher haben. Also bauen wir das Ganze noch ein zweites Mal auf. Und jetzt sagen wir dem, können wir dem Elasticsearch sagen, hey, bitte, wir wollen alle Daten zweimal haben. Also unsere 5 Charts sind jetzt zweimal vorhanden. Jetzt haben wir also 10 Charts. Das bedeutet, hey, also auf dem ersten Knoten ist jetzt 1, also hier. Und hier ist nochmal eine Kopie davon. Damit können wir sicher sein, hey, wenn das Rechenzentrum ausfällt, und das ist immer so das beliebte Spielchen, so Rechenzentrum können ausfallen. Ich weiß, die meisten sagen, ja Gott, wann passiert das schon mal? Aber kann ja schon mal passieren. Ich meine, so USV fällt aus und da. Also bei uns in der Abteilung, ich sage es mal immer so, wenn es bei uns Ausfall gibt, sind wir in den Tagesthemen. Ja, das ist einfach, da geht man auch anders an, das habe ich dort gelernt, ich bin jetzt seit 5 Jahren, bin ich jetzt dort. Und das ist einfach, man geht anders an Probleme ran. Das ist wirklich, also ich mache jetzt ja auch schon Linux ein bisschen länger, aber das ist, was ich da gelernt habe, weil so, auch wenn ein Fehler auftritt, so, nee, das kann schon sein, dass da ein Fehler auftritt, aber bleib ruhig. Nicht anfangen, den Fehler zu fixen. Erstmal gucken, ob du sicher bist, dass das wirklich der Fehler ist. Weil nicht, dass du anfängst, das zu fixen und was anderes dabei kaputt machst. Das kann ein großes Problem werden. Aber egal. Also auf jeden Fall sind dann entsprechend die Elasticsearch-Sachen schön verteilt, sind redundant. Problem ist nur jetzt, jeder, der sich mal mit Cluster beschäftigt hat, Splitbrain. Ja. Also, das Rechenzentrum fällt aus. Oder noch schlimmer, die Verbindung zwischen den Rechenzentren fällt aus. Wer gewinnt? Das ist übrigens ein großes Problem mit Elasticsearch. Split-Brain-Probleme lassen sich nicht mehr wieder zusammenführen. Die Indexe sind getrennt. Feierabend, man kriegt sie nicht mehr zusammen. Ja, man kann natürlich komplett exportieren als JSON, dann versuchen wir zusammenzufriemeln und wieder zu... Deswegen gibt es noch ein Quorum. Man nimmt halt noch ein drittes Rechenzentrum und packt da entsprechend auch eine Elasticsearch drauf und dem sagt man einfach, hey, nimm aber keine Daten. Also die ist nur dafür da, quasi im Cluster, nichts anderes ist das ja hier im Grunde genommen, zu sagen, hey, okay, also wer den noch sieht, der darf und der hat gewonnen. Das ist eben so ein Tiebreaker-Maschine, die das Ganze entsprechend löst. Und das ist eben das System, was jetzt gerade zurzeit so entwickelt wird und oder was ich da gerade entwickle. Ist noch nicht fertig, aber das ist so jetzt so der aktuelle Stand. Ja, wie gesagt, im Mai, Juni wird es dann entsprechend ein Update geben. Im April bin ich im Urlaub und verfügbar unter ithure.de. Da könnt ihr euch die Bachelorarbeit in der aktuellen Fassung vom Oktober letzten Jahres anschauen. Was ich da auch empfehlen kann, gerade wenn man sagt, ich habe jetzt aber Daten, die habe ich im folgenden Format und die muss ich jetzt irgendwie da und da hinkriegen. Es sind hinten am Anhang sind 2 Tabellen drin. Und da kann ich nachschauen, also erstes Log kann mit folgenden Formaten sprechen, kann mit folgenden Transportmechanismen arbeiten, kann folgende Datenbanken verwenden. Und da kann man sehr schön seine Sachen zusammensuchen und sagen, oh Moment mal, ich habe jetzt aber einen Gelf-Daten und die muss ich jetzt per TCP. Wer kann das denn per TCP? Und nee, ich möchte es aber per AMQP. Also gehe ich in die AMQP-Spalte und gucke nach, mit wem man da schreiben und wem man da lesen kann und kann damit das Ganze sehr schön vergleichen und sehr schön verarbeiten. Ja, das war es von meiner Seite aus. Und jetzt sind bestimmt, also hoffe ich jedenfalls, noch Fragen. Ganz da hinten. Also du möchtest quasi wissen, wie kriegst du, wenn du das Apache-Log eben bekommst oder sonst was, wie kriegt man die dann wieder zusammen? Ist natürlich gerade beim Apache schwierig, weil, okay, sie kommen von derselben IP-Adresse, da kann man schon mal hoffen, und zu ungefähr zur selben Zeit, damit kann man sie vielleicht noch korrelieren. Ansonsten wird es schwierig, aber dasselbe Problem hast du auch, wenn da kenne ich zum Beispiel her, OpenLDAP oder überhaupt LDAP-Server, und hatten wir auch vorhin schon im vorhergehenden Talk, oder auch zum Beispiel Mail-Server. Auch das ist so ein typisches Problem. Das ist ein Problem, du kannst dann eigentlich nur so machen, dass du sagst, okay, ich sage eben, kommt von selber IP-Adresse und selben Port oder solche Geschichten. Aber wirklich garantieren, sorry, es ist stateless. Also es ist, was heißt nicht stateless, aber es ist ein, du kriegst die Anfrage und dass du danach die Anfrage zu was dazugehörigen, das kannst du nicht garantieren, du kannst nur vermuten. Bei Mails zum Beispiel ist es noch so, du kannst einfach nach der Mail-ID suchen, kannst dann sagen, okay, die packe ich dann entsprechend nach der Mail-ID zusammen. Oder bei OpenLDAP, du hast deine Connection-ID und kannst dann danach entsprechend eben suchen. Aber die zu wirklich sauber zu korrelieren, ist mir nicht bekannt. Musst aber aufstehen, sonst höre ich dich nicht. Also du meinst, wie kriegt man, wenn man zum Beispiel für eine Webanfrage eine Unique-ID oder mit reinschreibt, wenn man die ins Logfile kriegt, würde die im Strukturierten einfach als Feld auftauchen und könnte es danach sagen, hey, bitte such zum Beispiel alle, wo dieses Feld drin steht. Wenn es dann unique ist, solltest du damit dann nur diese eine Verbindung zusammenkriegen. Naja, also du möchtest Informationen, die du hast, ins Logfile schreiben. Und wenn du eine Bibliothek hast, kannst du ihm sofort sagen, hey, das soll bitte eben in Feld so und so ankommen. Dass du das dann als Zahl interpretierst, gibt es JSON, also wenn du JSON verwendest, gibt es JSON leider nicht her. Oder wird nicht verwendet, sagen wir es mal so. Aber das ist eigentlich normalerweise kein Problem, wenn du weißt, das ist das Feld und dann machst du ihn Vergleich auf Gleichheit und dann kriegst du es eigentlich auch sauber zusammen. Aber es gibt leider bei JSON keine Typen, dass man sagen kann, hey, das ist ein String, das ist eine Nummer, das musst du leider sonst so machen. Also es gibt, also da, was Programmiersprachenunterstützung angeht, gibt es eigentlich für Guelph relativ viel, wenn man mal guckt. Also da ist Guelph, hat da viel gepusht und da entsprechend viel gemacht. Wenn man die verwendet, also ein typischer Fall Log4j zum Beispiel, weiß ich, hat einen Guelph-Output. Es gibt jetzt auch relativ neuen Logstash-Output, aber der Guelph-Output ist deutlich älter und deutlich stabiler. Und so, was ich auch gehört habe, ich bin kein Programmierer, aber unsere Entwickler haben auch gesagt, so, nö, den packen wir da dran und dann hat der auch bis jetzt jedenfalls funktioniert. Ja. Ja. Schreibst du eigentlich dann noch GROC-Regeln an sich oder schreibst du direkt nur die Plugins, die du als Input setzen? Also die Frage war, ob ich eben, ich benutze den Logstasher quasi als Analyse-Tool. Mein Ziel ist eigentlich, dass die meisten Daten schon am Ende, jedenfalls die von der Firma geschrieben werden, dass die eigentlich am Ende, sollten die alle mal strukturiert sein. Ja. Sehe ich jetzt im Moment noch nicht, dass das so schnell kommt. Und so lange müssen wir GROC-Regeln schreiben. Also so ist es jedenfalls jetzt im Moment von mir vorgesehen. Ich bin immer noch am Überlegen, ob man da nicht irgendwie an die Ballabit, also von SysLogNG, an diese Konvertierungsregeln irgendwie drankommt und ihn da reinkriegen könnte. Weil sie sind einfach umfangreich und so, was ich gesehen habe, auch recht gut gepflegt. Das wäre also noch so mal ein Ziel, aber ich wüsste nicht, wie es... Ja, also was jetzt noch gesagt wurde, nur für die Aufnahme, das Problem von diesem GROC, das also Logstash verwendet, ist es nicht das Performanteste. Ich selber bin aber eigentlich ein großer Erstes-Log-Freund, weil es eben ja auch schon mitgeliefert wird bei eigentlich fast allem und weil es eben komplett Open Source ist. Und ich habe dann eigentlich schon überlegt, dass man eben dann eigentlich sein eigenes Regelwerk für Erstes-Log schreiben sollte. Weil das eben komplett Open Source ist im Gegensatz zu, ich bevorzuge es einfach halt. Es ist Geschmackssache. Aber ja, da bin ich auch noch am Überlegen. Ich bin auch schon überlegen, ob wir nicht meine Mailingliste I Love Logging oder sowas einrichten. Ich sehe schon, da kommen die Daumen hoch. Ich glaube, das werde ich dann doch mal machen. Und dass man dann einfach mal anfängt und sagt, ich meine, die Logstash-Leute sind relativ aktiv, die Greylog-Leute sind aktiv. So ein typischer Fall ist ja, die beiden können zum Beispiel Gelf, aber Logstash kann Gelf nur per UDP. Ja, es ist, ich wollte jetzt anfangen, Performance-Tests zu machen, aber das kann ich halt lassen, weil ich kann vorne so viel reinschicken und im Notfall dazwischen. Da bin ich jetzt also auch am, aber ich bin halt kein Entwickler und kein, wenn, dann habe ich bis jetzt immer ein bisschen Python programmiert, aber auch nicht viel. Da bin ich jetzt immer gerade dran, TCP, oder am liebsten eigentlich als Konverter zu bauen, dass ich das Ganze dann hinten dran über AMQP shippen kann, weil dann kann ich auch gleich eine Lastverteilung machen. Also wenn ich nochmal gerade zurückgehe, die hier haben dann auch eine Kommunikation untereinander und wenn ich hier ganz viele Daten reinschippe, weil vielleicht alles jetzt aus dem Rechenzentrum einkommt und eins und nicht aus dem Rechenzentrum zwei kommt und der hier unten gerade hat viel zu tun, dann werden die hier einfach hier drüber verteilt und dann wird es von hier aus entsprechend hinzugefügt. Dann macht der die Analyse. Im Endeffekt habe ich das Ganze eigentlich vor, dass das da oben am liebsten eigentlich direkt per MQP oder sonst irgendwas schon dort nämlich verteilt wird. Hat nämlich den Vorteil, sobald ich nämlich dann da die Sache mal im MQP reingepackt hat, muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Ich kann sicher sein, dass die Daten sicher auch ankommen, was ich sonst immer ein Problem habe. Aber das sind so, ja, schöne Spiele. Fangen wir erstmal hier vorne an.
Eine Anmerkung zu der Apache-Sache. Es hilft, wenn man nur eine Webanwendung hat, dann kann man da nämlich gleich wirklich die ganzen Session
Wenn, das habe ich jetzt aber selber nicht verstanden. Du hast also,
man hat eine Webanwendung mit Login,
ja?
Und dann können wirklich alle Komponenten eine Session-ID benutzen und man sieht, was wozu gehört.
Ach so, wenn man also für die Korrelation vom Apache. Ja, wenn du deine eigene Web-Applikation hast und du nicht aus mehreren Sachen deine. Ja, wenn man viel hat und viele von unterschiedlichen Herstellern, dann hast du wieder das Problem. Aber ja, klar, das wäre natürlich eine Lösung. Also habe ich im Moment einen Luxus. Wir haben ein Archivierungstool, das auch eben für Auditing und so weiter da ist. Das soll sich darum im Moment mal kümmern. Ich bin im Moment noch am Aufbauen. Also es ist im Moment eben noch eine Testumgebung. Es ist noch nicht gerade das, was das angeht, weil im Grunde genommen kannst du eigentlich nur eins machen, du kannst irgendwo Logfiles schreiben im Klartext. Was da ganz schön gibt, das ist sowohl Syslog RSyslog als auch Journal haben inzwischen Zeit die Möglichkeit, signierte Logfiles zu schreiben, dass man also nachträglich nachweisen kann, dass es nicht verändert wurde. Mathematisch habe ich es aber nicht verstanden, aber es soll wohl funktionieren, mehr kann ich dir aber nicht dazu sagen. Also es wäre dann noch eine interessante Sache, im Grunde genommen, dass alles, was dann vom Logstash an den Greylog geht, eben noch ausgeleitet wird an den an eine Logdatei. Ja, letzte Frage. Ja.
Inwieweit ist das relevant? Also wie wichtig ist das wirklich?
Also die Frage war, wie wichtig ist es, dass Logfiles wirklich ankommen, die generiert wurden? Darüber kann man sich streiten. Wie gesagt, im Moment für mich noch nicht, weil wir haben noch ein Tool, was sich darum kümmert, dass das Ganze eben auditfest auch abgespeichert wird. Deswegen ist es jetzt also für meinen Anwendungsfall, den ich jetzt im Moment zurzeit habe, nicht so wichtig. Aber ich finde trotzdem, also man sollte schon, wenn ein Angreifer einen Angriff macht und er viele zum Beispiel SSH-Anfragen macht, dann sollte es nicht daran scheitern, es zu erkennen, weil mein Log-Server überlastet ist und die Anfragen nicht bearbeiten kann. Und ich deswegen nicht mitkriege, dass ich einen Angriff habe, weil er mich überrennt. Also deswegen, das ist eigentlich das, was für mich wichtig ist. Also dass ich es wenigstens mitkriege, weil dann zum Beispiel die AMQP-Queue auf einmal lang wird und ich weiß, oh, hoppsala, ich habe ein Performance-Problem. Dann kann ich reingucken, oh, ich habe da einen Angriff. So, letzte Frage.
Das war nur eine Anmerkung. Das ist die entscheidende Zeile, die fehlt. Das ist nicht die Menge.
Genau, du hast 10 Milliarden Zeilen und die eine Zeile, die du brauchst, fehlt, dann ist dir das egal, dass du eine Milliarde hast. Das war jetzt hier noch die Anmerkung. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit.
Alle Murphy.